Liebe Gemeinde, heute wird die Ausstellung Faszination Holzwelten eröffnet. Und dazu wurde ich gebeten, eine hölzerne Predigt zu halten. Holz ist ja neben Stein und Knochen der älteste und elementarste Werkstoff des Menschen überhaupt. Aber hat die Bibel etwas mit Holz zu tun? Zunächst kann man sagen, wenn man eine Bibel in die Hand nimmt, dann ist das Holz. Denn der Grundstoff, früher waren das mal Textilmaterialien, Haderlupen, der Grundstoff, das ist heute Tannenholz, Kiefernholz. Es ist also ein Stück bearbeitetes Holz, das wir in der Hand haben, wenn es um eine Bibel geht. Und die Bibel besteht aus Buchstaben. Da haben wir den Namen Buche, das Wort Buche. Aus Buche wurden ursprünglich die Buchstaben zum Drucken geschnitzt. Bibel und Holz, Bibel und Buchstaben. Dazu redet die Bibel nicht gerade selten vom Holz. Und was wir bei der Predigt machen wollen, ist sozusagen mit 7 Meilenstiefeln durch die Bibel gehen und immer wieder bei Holz, bei Bäumen verweilen. Ein Leitmotiv habe ich, das ist aus dem Psalm 1. Der, der sich auf Gott verlässt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Erster Punkt, an dem wir ein wenig verweilen wollen, die 2 wichtigen Bäume im Paradies. Zunächst eine kleine Vorbemerkung. Der Mensch stammt nicht eigentlich aus dem Paradies. Da wird erzählt, dass Gott den Menschen aus dem Rohstoff Lehm schafft und dann pflanzt er einen Garten. Und dann setzt er den Menschen in den Garten hinein, als in seinen Lebensraum, und zwar gleich mit dem Auftrag einer Dienstleistung. Bebauen und bewahren soll er diesen Garten Eden. Das ist wichtig. Der Mensch ist nicht einfach ein Stück Natur, auch wenn manche das heute behaupten, sondern wir stehen der Natur, wir sind auch Natur, wir stehen der Natur vor Gott verantwortlich als Ebenbild gegenüber. Das gilt für den ganzen Bereich der Sexualität. Das gilt für unseren Umgang mit der Natur, bewachen und bewahren und nicht ausbeuten und zerstören. Das gilt für Gold und Silber, für unseren Umgang mit dem Geld. Wir sind nicht einfach Natur, sondern Gottes verantwortliches Ebenbild. Dann beginnt die Geschichte dort im Paradies mit einer großen Freigabe. Gott breitet die Arme aus und sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Nicht nur Schattenspender ist der Baum, die Früchte sind auch die elementare Nahrung. 2 Ausnahmebäume werden genannt. Beim ersten Baum gibt es ausdrücklich ein Tabu. Beim Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das muss ich ein bisschen übersetzen. Erkennen, ja, da heißt vom Hebräischen her nicht etwas intellektuell kapieren, die Philosophie Platos oder das große Einmaleins, sondern erkennen heißt etwas im Griff haben. Erkennen heißt im Hebräischen können. Und Gut und Böse meint nicht die beiden moralischen Grundkategorien, die Grundpfeiler, sondern den Bogen, der sich ausspannt zwischen 2 Polen, meint das Ganze. Also alles können, alles im Griff haben. Der Baum der Erkenntnis, der Wahrheit, des Guten und des Bösen muss eigentlich übersetzt werden, es ist der Baum der Allmacht. Und dieser Baum der Allmacht ist Wahrzeichen, ist Kennzeichen, ist Signal der Gottheit Gottes. Mitten im Garten steht er. Essen kann der Mensch davon, aber er soll nicht davon essen. Er kann davon essen, das heißt, er kann nach der Allmacht Gottes greifen und damit bestreiten, dass er ein Geschöpf ist. Ich will nicht mehr Geschöpf sein, ich will Gott sein. Und er kann sich von dem Baum fernhalten und damit anerkennen, es gibt einen, der mich geschaffen hat und dem ich zu Dienst, Gehorsam und freudiger Nachfolge verpflichtet bin. Es ist also die Freiheit, in die der Mensch gerufen wird. Es ist die Entscheidung. Es geht bei diesem Baum um das Ja oder Nein. Und da wissen wir, wie sich mit diesem Baum, diesem Wahrzeichen Gottes, die Verführung verbindet. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Griff nach der Gottheit Gottes. Dieses Ja oder Nein, Gehorsam oder Rebellion, das ist bis zum heutigen Tage eine der Grundfragen der Menschheit. Will ich Gott als meinen Herrn und Gott anerkennen oder will ich auf gottlose, atheistische oder fromme Weise doch mein eigener Herr und Gott sein? Die fromme Tour, darüber haben wir schon gesprochen, heißt, dass Gott in unserem Leben die erste Geige spielt. Wenn Gott die erste Geige spielt, bleibe ich der Dirigent und gebe Gott die Einsätze. Das ist Rebellion gegen Gott, Degradierung Gottes. Darum geht es also um Ja oder Nein. Und bei Ja oder Nein geht es um Leben und Tod. Das ist der erste Baum, der uns beschäftigt. Ein zweiter Baum steht daneben, aber er wird zunächst kaum erwähnt. Das zweite Wahrzeichen Gottes, der Baum des Lebens. Das heißt, Gott hat das Leben selbst. Ja, Gott ist das Leben selbst. Gott hat nicht abgeleitet Leben. Nicht Leben aus zweiter Hand. Und als der Mensch gegen Gott rebelliert hat, da kommt der Cherub mit dem flammenden Schwert und trennt ihn von diesem Baum des Lebens. Das ist Gericht. Getrennt sein vom Baum des Lebens heißt, dem Tod verfallen sein. Aber es ist auch ein Stück Barmherzigkeit, wenn man sich diesen Menschen ansieht, diesen von Gott getrennten, diesen in sich zerrissenen Menschen zwischen Gott und Satan, zwischen Titan und Wurm. Wenn man den ewig leben lassen wollte, in Aggression und Langeweile, das wäre schrecklich. So ist der Tod ein Gericht und ist doch gleichzeitig ein Stück Barmherzigkeit in der Endlichkeit. Der Baum des Lebens. Übrigens ist das nicht, wir haben es bei der Lesung schon gemerkt, nicht die letzte Stelle, wo in der Bibel vom Baum des Lebens die Rede ist. Das war unser erstes Innehalten. Zwei wichtige Bäume im Paradies. Nun sind wir ja mit 7 Meilenstiefeln unterwegs. Unser zweiter Punkt, Holz zum Überleben, Überleben in einem Kasten aus Bäumen. Wir springen zur Arche des Noah. Arche heißt nicht Schiff, sondern Arche ist ein Kasten, wie Luther übersetzt, ein Kasten aus Tannenholz. Bevor diese Arche geschaffen wird, gibt es zunächst eine schlimme Diagnose über den Menschen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Man könnte auch sagen, wurzelhaft. Aus der Wurzel her böse ist das, was der Mensch trachtet und sinnt und plant und unternimmt. Und das ist ein umfassendes Urteil. Das ist eine der aufregenden Sachen im christlichen Glauben, dass gesagt wird, von Haus aus sitzen wir alle in einem Boot. Ob da einer Adolf Hitler heißt oder Albert Schweitzer oder Wolfgang Amadeus Mozart oder ob er unseren Namen trägt, von Hause aus das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und auf diese Diagnose hin widerruft Gott seine Schöpfung. Schöpfung widerrufen heißt die Chaosflut, die ganz in den ersten Worten der Bibel da ist, wiederkommen lassen. Die Fenster des Himmels und der Tiefe werden geöffnet und die Chaosflut kehrt zurück. Gott widerruft die Schöpfung und er widerruft seinen Widerruf. Denn mittendrin schafft er eine Nussschale der Rettung, die Arche. Es ist wichtig, dass da steht, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das ist das Erste. Da steht nicht, er war überraschend qualifizierter als alle anderen Menschen, sondern er fand Gnade. Und so baut er denn diesen Kasten, von dem es heißt, er war innen und außen verpicht, abgedichtet mit Erdharz, mit Asphalt. Bei unseren ersten Bäumen, Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, ging es um die Alternative, gehorchen, ja sagen oder nein sagen, rebellieren. Hier geht es bei der Arche um die Frage, sind wir drinnen oder sind wir draußen? Der Charles Haddon Spurgeon, der Evangelist, hat eine ausführliche Predigt über die Arche gehalten und er sagt, das konnte der Noah nicht alleine bauen. So ein mächtig Ding, zu dem ein Unternehmen, das jeder für verrückt hielt. Wer wird denn etwas Schiffähnliches mitten auf dem trockenen, während strahlenden Sonnenscheins machen? Nein, da musste er für Geld Bauarbeiter anheuern, ich sage einmal Ingenieure und Architekten und Mitarbeiter und Hilfsarbeiter. Aber von denen allen heißt es, dass sie draußen bleiben, obwohl sie an der Arche aktiv beteiligt waren. Und Gott schloss hinter Noah zu. Drinnen oder draußen. Und draußen heißt Tod und drinnen geborgen in der Arche, in dieser Nussschale des Lebens. Das heißt behütet sein. Ja oder nein war die erste Alternative. Drinnen oder draußen ist hier die zweite Alternative. Und es bleibt die Alternative auch bei uns. Wie bei dem Ja oder Nein, so ist es auch für uns die Frage, sind wir drinnen bei dem lebendigen Gott, dann sind wir im Leben. Sind wir draußen, dann sind wir auch bei blühender Gesundheit dem Tode verfallen. Dritter Schritt mit den Meilenstiefeln. Holz für ein Gotteshaus. Da ist der König Salomo und er will sich nicht nur einen Palast bauen, was man verstehen kann, sondern er will auch ein Haus für Gott bauen. Eine Offenbarungsstätte und Gott lässt sich darauf ein. Er will Gott konkret werden an einem bestimmten Platz der Welt, zu dem man dann hingehen, wallfahrten kann. Israel ist schon damals wenig waldreich. Es gibt die Sykomore, den Feigenbaum, es gibt den Ölbaum, es gibt den Weinstock. Aber wenn man ordentlich bauen will, sogar vornehm bauen will, dann muss man importieren. Da schließt Salomo einen Vertrag mit dem König Hiram von Tyrus und Sidon. Und dann werden Zypressen und Zedern bestellt. Die Zedern des Libanon sind im Alten Testament der Urbegriff des grandiosen Baumes. Da wird abgeholzt, da wird in Flößen zusammengefasst und dann wird in Richtung Israel transportiert. Holz als Baumaterial, das ist eine ganze Dimension der Holzwelten. Denken wir an das Fachwerk. In den nordischen Ländern gibt es den Stabbau, im Ostdeutschen das Umgebindehaus. Holz als Baumaterial und Holz als Werkzeug. Nur der Tempel Salomos, darüber darf man sich keine Illusion machen, hat bescheidene Ausnahmen. Man kann eine mittlere Dorfkirche sich vorstellen. Größer war der Tempel nicht. Aber in diesem der Dorfkirche, dort will Gott sich immer wieder offenbaren, dort will er sich finden lassen. Dort will er gegenwärtig werden, ansprechbar sein. Und Salomo gibt sich viel Mühe damit. Nicht nur Holz als Baumaterial, sondern Holz auch als Täfelung. Holz als Parkett. Holz als Säulen mit gedrechselten Knäufen. Da gibt es eine neue Technik, mit Holz umzugehen, das Drechseln. Es werden Einlegearbeiten gemacht, Intarsienarbeiten. Dazu importiert er Kunsthölzer, Ebenholz, das ist schwarz, Sandelholz, das ist rot, die Aleppo-Kiefer, Einlegearbeit. Das heißt, wir haben es bei dem Tempel nicht nur mit Holz und Bautechnik zu tun, sondern auch mit Holz und Kunst. Und das ist ein weites Feld. Das Feld der Holzschnitzereien. Die Cheruben im Tempel hatten einen Holzkern. Das waren Holzfiguren. Und dann wurden sie mit Metall, mit Gold überzogen. Bildhauer gibt es, Bildschnitzer, auch in der abendländischen Kultur. Ein Gipfel sind etwa die hochgotischen Altäre, wenn man da ehrfurchtsvoll vor Tilman Riemschneider steht, in Rothenburg oder anderswo. Dann gibt es den Holzschnitt. Die erhabenen Linien geben hinterher die Schwarzzeichnung. Das ist eine Drucktechnik. Albrecht Dürer war einer der großen Meister. Dann gibt es die Intarsienarbeit. Wir werden bei der Ausstellung einiges davon sehen. Verschiedenfarbige Hölzer werden zusammengesetzt, zusammengeleimt, geradezu zu Bildern. Es gibt die Holzbrand. Und es gab die Holzbrandsprüche. Und ich garantiere Ihnen, zur Ersteinrichtung der Zimmer auf dem Schönen gehörten die Holzbrand-Bibelsprüche. Das war einmal, es kommt aber, wir werden es bei der Ausstellung sehen, es kommt aber wieder. Eingebranntes in Holz. Man könnte davon fortfahren. Aber damit Holz und Kunst hat es ja nicht allein etwas mit der bildenden Kunst zu tun, mit den Plastiken, mit den Figuren, die es in allen Kulturen gibt, sondern auch Holz und Musik. Die Holzblasinstrumente, die Flöten und Oboen, die Klarinetten, das Fagott, bei dem Schlagzeug, das haben wir doch nicht, ein Xylophon, ein Flügel haben wir, das ist zwar ein Tasteninstrument, aber was wäre der ohne Holz? Und selbst eine Orgel. Ohne das Holzgehäuse ist sie nichts. Eine weite Welt, Holz und Baukunst, Holz und Bildschnitzerei, Holz und Musik. Das heißt, es wird hier Material der Welt zu Gotteslob benutzt. Schnitzend, schneidend, formend, gestaltend, blasend. Es wird ein Stück Welt nach oben gehoben, Gott zu ehren. Aber hier gibt es wieder eine Alternative. So ist das nur eben. Seit wir Menschen gefallen sind, leben wir immer mit dieser Alternative, dem Entweder-Oder. Nicht wahr? Als die aus dem Paradies vertrieben sind, erschlägt der Kain seinen Bruder Abel. Und wenn Sie alte Gemälde sehen, da sehen Sie da eine Steinaxt. Aber die Steinaxt hat einen Griff. Sie hat einen Halt. Und zum ersten Mord der Weltgeschichte gehört das Holz. Der Griff der Axt. Und zur kriegerischen Polemik der Propheten gehört, dass man sagt, ihr habt Götzendienst getrieben unter jedem grünen Baum. Das kann man einerseits verstehen. Bäume sind Majestät. Bäume sind die ältesten Lebewesen, die es überhaupt auf unserer Erde gibt, Jahrtausende alt. Und nun solch eine Majestät auf einem Hügel, dass man dorthin zog, um eine Kultstätte zu bauen. Und dass man dann anfing, Götterbilder zu schnitzen. Die Propheten sagen, dieses Götzenbild, dieser Götzendienst unter den grünen Bäumen, das ist eine fatale Verwechslung. Hier wird Welt, Holz, und Holz ist ein Stück Welt, ist ein Stück Schöpfung, verwechselt mit dem Schöpfer. Deshalb ist bei Paulus am Anfang des Römerbriefs das Götzenbild das Kennzeichen des Abfalls von Gott, weil hier Welt den Rang von Gott bekommt bei diesen Kultplätzen unter den Bäumen oder den Götzenbildern. Der Spott der Propheten zieht sich darauf. Wir müssen auch diese Stelle verlassen. Worum ging es hier? Hier ging es darum, Holz für ein Gotteshaus, Holz und Kunst, Holz und bildende Kunst, Holz und Musik und alles Entscheidende hängt daran, dass nicht Welt und Gott verwechselt werden, sondern dass die Welt zum Lob des Schöpfers optisch und akustisch eingesetzt wird. Viertens, Holz für die Sünde der Welt. 1. Petrus 2, 24, er, Jesus, hat unsere Sünde an seinem Leibe hinaufgetragen auf das Holz, damit wir der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Nun wird es einerseits ganz dunkel und andererseits ganz hell. Holz für die Nahrung, für den Bau, für die Kunst, Holz aber auch für Waffen, für den Speer, für die Lanze, Holz im alten Israel auch für den Galgen. Da gibt es den Satz, verflucht ist, wer am Holze hängt. Wenn jemand eine Gotteslästerung begangen hatte, dann wurde er gesteinigt. Und anschließend wurde sein Leichnam an einen Baum gehängt, dem Begräbnis entzogen, der Menschheit entzogen. Er wurde der Gottheit ausgeliefert zur Verwesung. Und das sollte zum Ausdruck bringen, wenn einer da hängt, dann ist an ihm das letztinstanzliche Urteil vollzogen worden. Von Gott verflucht, endgültig durchgestrichen, ist wer am Holze hängt. Das ist der Hintergrund der Kreuzigung Jesu. Darum sind die Feinde Jesu so erpicht darauf, dass Jesus partout gekreuzigt werden muss. Das ist nämlich die römische Technik, jemand ans Holz zu bringen und dort elendig wörtlich verrecken zu lassen. Aber Jesus wird nicht nur einfach mit Gewalt von außen gekreuzigt, sondern er geht bewusst diesen Weg. Er wählt das Kreuz. Er wählt den Fluch Gottes. Dort in Gethsemane ringt er sich durch zu dem Ja, Vater. Am Kreuz, in der Person Jesu, ist die Sünde aller Menschen, aller Zeiten und aller Zonen verdichtet. Die Sünde bekommt geradezu einen Namen. Sünde sagen heißt Jesus von Nazareth sagen, den Gekreuzigten und Verfluchten. Jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Zunächst sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das muss man übersetzen, der nehme sein Todesurteil auf sich. So wie ein zum Tode Verurteilter den Querbalken, das Partievolumen auf seinen eigenen Schultern tragen muss. Wer Christ werden will, der muss wissen, ich gehöre unter die Verlorenen. Der nehme sein Todesurteil auf sich. Evangelisation heißt, Menschen zu erklären, dass sie kein Lebensrecht haben vor Gott. Dann das Wunder, dass Gott diese unsere Sünde auf sich nimmt. Der nehme sein Todesurteil auf sich. Und das andere, er erkenne, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass man nun wie eventuell der Barabbas, Sie wissen, der wurde ausgetauscht, vor dem Kreuz stehen kann und sagen, das ist eigentlich mein Platz. Da gehöre ich hin. Aber er hat den Platz so fest für sich in Anspruch genommen, da lässt er mich nicht hin. Er ist für mich gestorben. Er hängt da, wo ich hängen müsste. Und ich bin mit ihm gestorben. Liebe Gemeinde, Christen sind Tote. Der alte Adam, unsere alte sündige Art, ist mit Jesus Christus in den Tod hineingerissen und von Ostern her zu einem neuen Leben befreit. Es geht also nicht, ich sage das im Blick auf eine Auseinandersetzung, die heute ums Kino geführt wird. Es geht nicht um die Meditation seiner Qual. Es geht nicht darum, dass der Sadismus, den man damals ausgeübt hat, zu Gefühlserregung führt. vielleicht sogar zu Nervenzuckungen. Es geht um Glauben. Es geht um das Wort vom Kreuz, in dem uns proklamiert wurde, das tat er für uns. Für mich ist das wichtig, dass die Evangelien eine unglaubliche Zurückhaltung üben. Denn Evangelien können Sie nicht auslesen, wie das ging mit einer Geißelung. Das muss man nicht im Detail wissen. Wie das ging mit einer Kreuzigung, das wird nicht in Details erzählt, in der ganzen Antike nicht. Das Ausführlichste, das wir aus der antiken Literatur über Kreuzigung haben, sind noch die sehr zurückhaltenden Berichte der Evangelien. Es geht nicht, sagt Luther, darum, dass man ins Mitleiden gerät oder dass man in den Nervenschock gerät, sondern es geht um Glauben. Es geht darum, dass man sich selber darin sieht, in dem Geschehen, ich und meine Sünden. Es geht nicht ums Gaffen, sondern ums Wort vom Kreuz. Hier stehen wir wieder vor einer Alternative. Er hat unsere Sünde ans Holz getragen. Glaube oder Unglaube? Will ich mein ganzes Leben, der nehme sein Kreuz auf sich, mein todverfallenes Leben dort unterbringen bei dem für mich gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus? Oder will ich, vielleicht empört, vielleicht im Herzen tief bewegt, sentimental oder ärgerlich daran vorbeigehen? Ich stehe vor einem Kreuz, ich liebe die Kreuze in den Landschaften. Sind ja leider hauptsächlich die katholischen Landschaften, wo man Kreuze draußen sieht. Es gibt ein fürchterlich empörendes Gedicht von Theodor Storm, wo er sich schrecklich darüber aufregt, die Christen hätten die jungfraulich reine Natur, was immer das sei, verschandelt durch die Kreuze, die sie überall dahin hängen. Und ich freue mich immer, wenn ich solch ein Kruzifix in der Landschaft sehe. Da muss man davor stehen bleiben und sagen, der da für mich und ich mit ihm, da geschieht der Wechsel. Da wird aus Sünde Heil, da wird aus Tod Leben, da wird aus Hölle Seligkeit. Luther hat in seiner Urübersetzung natürlich groß und klein geschrieben, wie man das so tut. Aber es gibt eine Stelle in Römer 3, da schreibt er zwei Worte nur mit großen Buchstaben. Nur in der ganzen Bibel zwei Worte. Der dir alle deine Sünde vergibt. Das ist das Thema. Wenn Sie die ganze Bibel zusammenfassen wollen, dann in die beiden Worte, die Luther groß schreibt. Der dir deine Sünde vergibt. Und deshalb sagten die Alten, Crux unica spes. Das Kreuz ist unsere einzige Hoffnung. Faszination Holzwelten. Ich würde sagen, es gibt keine Stelle in der Weltgeschichte, wo auf eine paradoxe Weise das Holz so geehrt und so geadelt wird, als da, wo es benutzt wird, damit Jesus daran hängt. Man muss sich das nicht, wie das hier auch ist, als einen schön ausgesägten Stamm vorstellen, sondern da wurde ein Ölbaum genommen, der wurde grob abgeastet, und dann wurde ein Querast dazugeschlagen und daran befestigte man einen Menschen und ließ ihn umkommen, und das dauerte oft tagelang. Das Kreuz Jesu. Es ist ein Missverständnis, wenn es eine Masse von Kirchen gibt, die eine Reliquie haben, angeblich einen Splitter vom Kreuz Christi. Man hat mal gesagt, wenn man die Splitter aus all den Kirchen, wo man einen Splitter verwahrt, diese Reliquien zusammentragen würde, bekämen wir einen ganzen Baum. Nicht nur, sondern einen ganzen Berg. Es geht nicht um Reliquien vom Kreuz Jesu Christi, sondern es geht darum, dass wir wissen, er ist für uns gekreuzigt, wir sind mit ihm gekreuzigt, das ist auch mein Platz. Es gibt ein Spiritual, das sagt das unübertroffen. Und das ist die Frage an jeden von uns. Warst du da, als sie schlugen ihn ans Kreuz? Warst du da, when they crucified the Lord? Da sein muss man. Das ist der Punkt, das ist der einzige Punkt, an dem man gewesen sein muss. Also Wasserfall zu Schaffhausen, ist gut, wenn man da gewesen ist. Aber gewesen sein muss man als Mensch unter dem Kreuz Jesu, wo uns das Leben geschenkt wurde. Warst du da, als sie kreuzigten den Herrn? Als du das Wort vom Kreuz hörtest? Als du im Glauben dich vor ihm neigtest? Mein fünfter und letzter Schritt mit den 7 Meilenstiefeln durch die faszinierende Welt des Holzes. In der Schriftlesung haben wir gehört von der Allee der Lebensbäume. In Offenbarung 22 wird erzählt von einem Strom, der von dem Thron des Lammes ausgeht. Dieses geschächtete Lamm, es ist das Heil der Welt. Und das Leben geht von ihm aus. Ein ganzer Lebensstrom. Und dieser Lebensstrom hat zur Rechten und zur Linken eine Allee von Lebensbäumen. Aus dem einen Lebensbaum im Paradies ist eine ganze Allee geworden. Und über die Bäume nehmen wir das ewige Leben auf. Unendlich fruchtbar sind sie, der wird erzählt, 12-mal im Jahr, monatlich bringen sie Frucht. Unser Herr Schäfer ist im Augenblick dabei, die Bäume zurechtzuschneiden, auszuschneiden. Das tut man im Frühjahr, aber was macht man, wenn die 12-mal im Jahr Frucht bringen? Kommunizieren mit Gott über die Früchte dieser Bäume. Und dann, beim Baum muss man von der Wurzel reden, vom Stamm reden, von den Ästen reden, von den Zweigen reden und ja wohl auch von den Blättern. Und da heißt es, die Blätter wurden benutzt zur Heilung der Heiden. Auch die Blätter haben noch eine therapeutische Funktion. Das heißt also Holz und Medizin, nicht nur Holz und Kunst. Vom Kamillentee bis zum wohldosierten Gift des Fingerhuts, das ja dann als Digitalis für Herzkranke benutzt wird. Auch die Blätter dienen zum Heil, zum Leben und für die Heiden. Das heißt, auch die Draußenstehenden werden eingeladen ins Leben. Und mit diesen Blättern für die Heiden sind schon all die beschäftigt, die fürbittend, spendend oder aktiv hinausgehend mit der Mission zu tun haben, weil wir sie wissen, Gottes Gnade durch Christi Blut macht allem Schaden gut. Da stehen wir auch wieder vor einer letzten Alternative. Vorhin hieß es Glauben oder Unglauben. Jetzt heißt es dabei sein oder nicht dabei sein. Von den Lebensbäumen essen, vom Lebenswasser trinken oder draußen sein und ausgeschlossen. Das heißt ja verloren. Verloren heißt, ich bin nicht an meinem Platz. Ab und zu habe ich meinen Kugelschreiber verloren. Verloren heißt, er ist immer nicht da, wo er hingehört. Da verliert man ihn. Schlüssel ist das ähnlich. Verloren sind wir, wenn wir da sind, wo wir nicht hingehören. Wo gehören wir hin von Ewigkeit her? Zu den Lebensbäumen und zum Wasser des Lebens. Das ist unser Ort. Da sind wir zum Abschluss nochmal bei Psalm 1. Eingepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen. Das heißt, beständig im Überfluss genährt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Jetzt denke ich, über eins kann ich mich mit Ihnen rasch verständigen. Wir möchten einmal alle miteinander diese Welt nicht fruchtlos verlassen. Fruchtlos. Ich denke nicht an manche hilflosen Sätze auf Todesanzeigen. Sondern ich sage, das ist die eigentliche Frage, ob, wenn unser Leben einmal zu Ende ist, ob dann Menschen da sind, die Gott dafür danken, dass es uns gab. Menschen, die Gott preisen, dass es uns gab, weil durch uns etwas von dieser Frucht von den Lebensbäumen herübergekommen ist. Das adelt ein Menschenleben. Und so darf ich Sie alle einladen, vor Ort zu gehen, sich dort einpflanzen zu lassen, wo der Baum an den Wasserbächen steht, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und alles, was er tut, hat nicht Erfolg. Aber gerät in einem letzten, tiefen, ewigen Sinn wohl. Amen.